glaube ich, dass diese Impulszeit, die wir heute starten, Auswirkungen haben wird auf unser Leben als Christen und auf unser Leben als Gemeinde. Wir werden die Bibel mit anderen Augen lesen, wenn es uns wichtig ist, ob unsere Freunde von Jesus erfahren oder ob es uns nicht wichtig ist. Unsere Gebete werden konkreter werden, weil es uns wichtig ist, dass wir uns vom Heiligen Geist führen lassen. Unsere Anbetungszeiten werden sich verändern, wenn sich nicht mehr alles um mich und meinen Gott dreht, sondern auch um die Menschen, die Gott sonst noch liebt. Die Prioritäten unseres Gemeindelebens werden sich ordnen. Wo möchten wir künftig unsere Energie investieren und wo nicht? Dabei eins ist klar: Wir werden niemandem die Liebe Gottes erklären können, wenn Gott sich nicht selbst zeigt, wenn Gott nicht selbst Herzen berührt. Und deshalb werden wir lernen, dem Heiligen Geist stärker als bisher zu vertrauen, dass wir seine Stimme hören und dass andere das auch können. Stellt euch mal vor, nur so ein Gedankenspiel. Jesus kommt in den Himmel, damals am ersten Himmelsfahrtstag, ja, also um 33 nach Christus. Und er kommt dann nun also in den Himmel und vor ihm steht der Erzengel Gabriel. Ja, kennt ihr, ja? Gabriel, der Erzengel. Jesus, wie war's? Hast du deinen Auftrag erfüllt in der Welt? Hast du die Menschen gerettet? Fragt er. Und Jesus sagt, ja und nein. Ich habe 30 Jahre als Vorbild gelebt. Ich habe vor mehreren tausend Juden von Gott als dem Vater erzählt. Ich habe versprochen, dass diejenigen, welche an mich glauben, ewiges Leben bekommen. Ich bin für die Sünden der Welt gestorben. Ich bin aus dem Grab auferstanden und bin einem Kreis von etwa 120 Jüngern begegnet. Ich habe sie überzeugt, dass mein Leben und mein Sterben und Auferstehen den Weg frei macht, dass sie gerettet werden können. Und dann habe ich sie zurückgelassen und habe ihnen den Heiligen Geist geschickt und sie in seiner Kraft und unter seiner Leitung diese Arbeit tun lassen. Menschen retten. What? Sagt Gabriel. Willst du damit sagen, dass du den ganzen Plan der Rettung in die Hände dieser ehemaligen Prostituierten, Fischer und Zöllner gelegt hast? Jesus sagt, ganz genau. Gabriel schüttelt langsam den Kopf. Und was ist, wenn sie diesen Auftrag nicht ernst nehmen? Hast du irgendwie einen Plan B oder so? Jesus antwortet, nein, ich vertraue ihnen. Ich vertraue ihnen, dass sie es gut machen werden. Das Gespräch ist natürlich erfunden und Ähnlichkeiten mit Jesus und lebenden Engeln rein zufällig. Aber ich möchte mit euch über Gottes einzigen Plan nachdenken, über das, was ihm wirklich wichtig ist. Wir lesen im Lukas-Evangelium, wie Jesus von sich selbst sagt, Lukas 19, 10, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Nun, Verlorene ist so ein Wort, ja. Verlorene heißt nicht, dass es um Menschen geht, die in diesem Leben verloren wirken oder verloren sind. Sie sind vielleicht mit beiden Beinen im Leben hochkompetent, erfolgreich, bewundernswert. Aber sie kennen ihren himmlischen Vater noch nicht. Und sie wissen nicht, wie dramatisch das ist und was sie da verpassen. Sie sind für Gott verloren. Wenn es Grund gibt, warum Jesus gekommen ist, dann der: retten, was verloren ist, suchen und retten. Zwei Worte, das ist seine Mission. Das ist der Grund, warum er seinen wunderbaren, herrlichen Platz im Himmel verlassen hat. Und dann geht es ja weiter. In Johannes 20 lesen wir, und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und interessanterweise macht dieser Vers, so sende ich euch, gerade den Menschen etwas Angst, die Jesus kennen. Wie? Jesus sendet mich in diese Welt? Es überfordert mich. Wie sollen das gehen? Wir sind doch jetzt schon am Rande unserer Kraft, um diesen ganzen Gemeindebetrieb aufrechtzuerhalten. Und jetzt kommst du und gibst da noch so einen Auftrag drauf, oder wie? Und diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, die haben auch Angst. Ey, was machen die da mit mir? Da werden Menschen zu mir gesandt. Hilfe, was soll das? Missioniert mich da jetzt einer oder was? Aber es geht bei Jesus ja nicht um irgendeine Botschaft, sondern um das Evangelium. Und das ist ja übersetzt die gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, ich vermute, dass viele von euch schon mal eine schlechte Nachricht überbringen mussten. Einer der schlimmsten Jobs von Polizisten ist es, jemandem mitzuteilen, dass ein Angehöriger vermisst ist oder gar ums Leben gekommen ist. Ich musste als Seelsorger und in meiner Zeit als Notfallseelsorger das auch schon tun und ich weiß, das ist ganz gewiss keine leichte Sache. Wie froh bin ich um die gute Nachricht, die stärker ist als alle Horrornachrichten. Es gibt Hoffnung. Es gibt einen, der lässt dich nicht im Stich, bis in den Tod hinein nicht, denn er ist gestorben und auferstanden und er wird dich mitnehmen. Es gibt immer noch eine Chance bei diesem Gott. Du brauchst und kannst nichts tun, damit er dich mehr liebt. Es ist schon ultimativ. Nachrichten der Hoffnung. Wie geben wir sie weiter? Die Bibel berichtet uns von 4 Männern, die einfach mal was versucht haben und die mich so faszinieren, dass ich es euch heute vorstelle. Wir lesen den Text aus Markus 2. Da heißt es, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Kapernaum war so eine Art Basisstation für Jesus. Ja? Von dort aus ist er oft unterwegs gewesen. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Also nun wissen wir ja nicht genau, wie groß dieses Haus war, ob da 20 Leute Platz hatten oder 50. Jedenfalls war es gepackt voll. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Und jetzt musst du dir das mal vorstellen. Du sitzt in diesem Haus, ja auf dem Boden, ja. Es ist eng, es ist heiß, es ist totenstill, weil Jesus die Botschaft von Gott verkündigt. Du hängst an seinen Lippen, wenn du dort sitzt. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten trugen. Einen Gelähmten. Vielleicht hat er einen Unfall gehabt. Vielleicht war er unter einen Esel geraten oder vielleicht war er auch schon die ganze Zeit gelähmt. Und damit war klar, er konnte sich und seine Familie nicht mehr ernähren. Ja, er musste vom Betteln leben. Was sollte er tun? Immerhin, 4 Männer haben Hoffnung für ihn und erweisen sich damit als seine Freunde. Sie machen sich auf den Weg zu Jesus, aber kommen nicht durch. Da stehen ja jede Menge Menschen im Weg. Auch viele Fromme stehen darum, die gerne erbaut werden wollen von den guten Worten Jesu. Aber sie stehen im Weg. Wie viele gläubige Menschen stehen bis heute andächtig im Weg, wenn Hilfsbedürftige den Weg zu Jesus suchen und durchkommen wollen? Nur mal so zum Nachdenken. Da haben die 4 Männer eine glorreiche Idee. Entschuldigung. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Also das muss man sich jetzt mal bildlich vorstellen, sonst kriegt man es nicht mit. Wir sitzen bei Jesus, ja, es ist totenstill und plötzlich rieselt da oben der Lehm runter. Jesus hört auf zu reden, die Leute gucken nach oben, das Loch wird immer größer, durch eine Staubwolke wird etwas heruntergelassen. Die einen gucken betreten, die anderen lachen, weil es irgendwie peinlich ist. Dem Kranken ist nichts zum Lachen. Er hängt da in der Luft, sieht die Köpfe und Hände der 4 Männer über ihm und weiß nicht genau, was unter ihm passiert. Kann er ja nicht sehen. Jetzt entsteht eine neue, gespannte Stille im Raum. Kommt jetzt eine spektakuläre Heilung oder wird sich dieser Jesus blamieren? Ist ein bisschen wie im Zirkus. Aber Jesus hat etwas ganz anderes im Blick. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus, in welchem Film bist du eigentlich? Dieser Mann ist gar nicht da, damit du ihm die Sünden vergeben sollst. Er ist gebracht worden, damit er wieder gehen kann. Alle sind enttäuscht. Jesus hat gepatzt. Und jetzt kommen die Theologen in Szene. Aber einige der angewiesenen Schriftgelehrten dachten, das ist Gotteslästerung. Das bildet der sich ein. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Also das wissen die Gottesexperten jetzt. Wenn schon Sünden vergeben werden, dann heißt das, du musst einen alten Bock mitbringen mindestens oder einen jungen, weil es ein bisschen teurer. Musst du dich etwas kosten lassen unbedingt? Dann musst du dich in eine lange Reihe anstellen, ja? Und wenn du dran bist, musst du nach vorne kommen und dann muss der Priester diesen Bock schlachten. Dann muss er einige Teile davon verbrennen. Nein, also Sünden vergeben, so einfach ist das nicht. Das ist teuer, da spritzt Blut und es geht auch nicht auf die Schnelle. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott. Merkt ihr, jetzt ist auf einmal Platz. Die sind alle aufgestanden und haben Platz gemacht. Und er marschiert raus. Meine Helden in der Geschichte sind die vier Männer, die ihn gebracht haben. Sie sorgen sich um ihren Freund. Wobei Freund hier nicht unbedingt speziell gemeint ist, so wie Kinder das gebrauchen. Ja, das ist mein bester Freund oder so. Eher jemand in meinem Umfeld, der mir etwas bedeutet. Ein Nachbar, eine Arbeitskollegin vielleicht. Die vier Freunde, und das macht sie aus, sie versetzen sich in seine Rolle. Sie denken aus der Perspektive des Gelähmten. Das allerdings ist wichtig. Sie können sich vorstellen, wie es dem Mann geht. Sie verpassen den Gottesdienst, gehalten von Jesus selbst, weil sie sich Gedanken darüber machen, wie sie diesen gelähmten Mann zu Jesus bringen können. Sie ertragen das nicht, dass er ohne Perspektive, dass er ohne Hoffnung und Zukunft lebt. Das gräbt sie an. Sie diskutieren miteinander und fragen ihn, was ist das Beste, was ihm passieren kann? Und irgendwie kommen sie drauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Sie gehen zu dem Gelähmten, hey, wir haben heute kein Almosen. Bist du bereit, einfach mitzukommen? Wenn du willst, bringen wir dich zu Jesus. Das erinnert mich an viele Situationen. Ich spreche ja mit so unterschiedlichen Menschen und am Bibeltrack habe ich mit unglaublich vielen gesprochen. Einer steht vor einer schwierigen Entscheidung in seiner Firma. Eine kommt mit ihrer Tochter nicht zurecht. Ein anderer, älterer, mit der Einsamkeit. Hey Pastor, hast du irgendetwas, was uns hilft? Dann stehe ich da. Ich bin weder Psychotherapeut noch Unternehmensberater. Ich kann Fragen stellen. Klar, ich kann Situationen klären, helfen. Aber vor allem kann ich auf einen hinweisen, der wirklich helfen kann. Und deshalb bete ich so gern mit den Menschen. Und dadurch kommt viel mehr in Bewegung, als durch alles andere, was ich zumindest leisten kann. Gehen wir doch gemeinsam zu Jesus. Und das ist das Angebot, was es nach jedem Gottesdienst hier vorne gibt. Gehen wir gemeinsam zu Jesus. Zwei Beter, die das gerne mit dir gemeinsam machen möchten. Also die vier finden, dass das das Beste ist, was sie tun können. Und sie träumen jetzt nicht nur jeder für sich so davon. Das ist ja auch schön, ne? Man kann von großen Taten träumen, kann sich ganz toll fühlen. Ja, und abends guckt man dann Krimi und geht ins Bett. Vier Mann, vier Ecken. Das gefällt mir. Allein hätte es keiner von ihnen geschafft. Voller Elan ziehen sie los. Und es passiert, was dann immer passiert, Hindernisse tauchen auf. Merkt ihr das? Wenn ihr für Gott loszieht, passiert das immer, immer, immer. Was für Hindernisse? Hier sind es Leute, genauer gesagt Gottesdienstbesucher. Ja? Ich habe ja schon gesagt, die Gläubigen sind im Weg. Und irgendwie scheint das ganz normal so zu sein, dass Gläubige im Weg sind. Für Jesus selbst war es oft so. Die härteste Kritik kam aus den eigenen Reihen. Und so ist es, sage ich euch, bis heute. Da kann man lange drüber nachdenken. Oder auch nicht. Also die haben nicht lange drüber nachgedacht, denn die vier hält das ja überhaupt nicht zurück. Sie schleppen den Gelähmten aufs Dach, graben sich durch, gehen persönliche Risiken ein. Ja, das Dach könnte ja auch einstürzen. Ich weiß nicht, wie gut der Statiker da war. Sie müssen für den Schadensersatz gerade stehen. Ja, selbst Haftpflicht, ihre Haftpflichtversicherung tritt nicht ein. Ja, das ist ja Vorsatz, was die da machen. Sie lassen den Mann an vier Seilen runter, direkt vor die Füße Jesu, geschafft. Alles mucksmäuschenstill, die Männer auf dem Dach spitzen natürlich auch die Ohren und sie hören Jesus, der sagt, dir sind die Sünden vergeben und sind sich sicher, dass sie deswegen nicht gekommen sind. Du verwechselst da was, Jesus. Heilung bitte, das braucht der Mann und zwar ganz dringend. Aber Jesus verwechselt ja ganz und gar nichts. Für ihn war erst in zweiter Linie wichtig, dass der Gelähmte wieder gehen kann. Offenbar hat Gott da eine etwas andere Perspektive auf die Szene. Es ist mir wichtiger, wie es in deinem Innersten, in deinem Herzen aussieht, sagt er damit. Das ist noch wichtiger als dein äußeres Wohlergehen, als Gesundheit, Wohlstand, Glück. Denn dabei geht es um etwas mit Ewigkeitsbestand. Es entsteht ein Fundament für das Leben in Zeit und Ewigkeit. Und das Fundament ist ja die Beziehung zu Gott. Ein gelähmtes Kind Gottes steht in seinen Augen fester auf gutem Grund als einer, der mit gesunden Beinen vor Gott wegläuft. Die vier Männer erleben, wie ihrem Freund vergeben wird. Etwas Neues kann beginnen, auch für sie. Was lernen wir von ihnen? Erstens, lass dir Gottes Sicht schenken für Menschen, die Jesus nicht kennen. Diese vier Männer hat es ja beschäftigt, wie es dem Gelähmten geht. Ja, an sich macht man das ja so, man gibt ein paar Cent in die Dose und dann traut man sich nicht mehr dran zu denken. Wenn man so am Boden liegt, kommt man aber alleine nicht mehr hoch. Kennst du die Nöte deiner Nachbarn, die Nöte deiner Kollegen am Arbeitsplatz? Beschäftigt dich das in irgendeiner Weise? Oder was beschäftigt dich? Der Unterschied zu damals ist, die Not bei uns ist heute häufig hinter Mauern versteckt, hinter inneren und äußeren Mauern. Wir müssen dahinter sehen. Was ist die Not der alleinerziehenden Mutter mit ihren drei Kindern in meiner Straße? Was ist die Not des Geschäftsmanns, der morgens um 6 aus dem Haus geht und oft erst um 10 Uhr wieder nach Hause kommt, also abends? Ein Problem von Menschen, die schon länger Christen sind, ist ja, dass sie oft nur noch andere Christen kennen und wissen, was die so bewegt. Ja, wie man von einem ganz heiligen Leben zu einem ganz, ganz heiligen Leben kommt. Man findet sich, kann zusammen beten, es ist so schön, es ist so harmonisch und man kann sich damit ein Leben lang beschäftigen. Wenn es dabei bleibt, ist es noch manchmal auch ein bisschen eng, oder? Und manchmal auch ein bisschen neurotisch. Wie kannst du lernen, neue Menschen um dich wahrzunehmen, die Jesus noch nicht kennen? Die Menschen sind da. Die Frage ist, wie wir sie wahrnehmen. Und dann natürlich auch mit welchen Augen. Unterhaltet euch auch mal in den Kleingruppen darüber. Wie geht das? Welche Erfahrungen macht ihr da? Welche Hindernisse tauchen auf? Und dann zweitens, glaube, dass Jesus die beste Adresse ist für deine Freunde. Das ist für die vier Männer ja offensichtlich klar. Jesus ist nicht nur die beste Adresse, sondern auch für mich, sondern sie ist auch die beste Adresse für unseren gelähmten Freund hier. Es gibt keinen besseren Ort, wo man ihn hinbringen kann, als dahin, wo Jesus gerade ist. Sie sind so überzeugt und begeistert, dass er helfen kann. Und die Bibel nennt das Glauben. Und glaub mir, Glauben bewegt ja, Berge heißt es in der Bibel. Glaube bewegt offensichtlich auch Gelähmte. Es gibt ja heute unendlich viele gläubige Männer und Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Zum Beispiel, nur so ein Beispiel so aus der jüngeren Geschichte, gibt es so kleine rechteckige Computer mit Telefonfunktion. Kennt ihr die? Die haben ja einen phänomenalen Siegeszug hingelegt. Ja, zunächst waren es Männer, dann aber auch Frauen, die sofort von ihrem Mobiltelefon erzählten, sobald es läutete. Auch wenn es mal nicht läutete. Und die waren so on fire, dass sie in wenigen Jahren es kein noch so entlegenes Dorf in Belgisch-Kongo so gab. Jeder wusste, was es ist und fast jeder hatte auch eins. Als ich vor Jahren in Bergen unterwegs war, in Afrika, es klingelte laufend Mobiltelefon. Geht hin in alle Welt, mache zu Apple-Kunden alle Völker und lehret sie Apps nutzen, die der Shop euch verheißen hat. Und siehe, Google ist bei euch, bis an der Weltende, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist eine der schnellsten Erfolgsgeschichten überhaupt. Sicherlich nicht die nachhaltigste. Was Begeisterung vermag. Was ist so gut, dass es unsere Begeisterung verdient? Jesus hat es auf den Punkt gebracht, Lukas 6, 45, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Drittens, bring deine Freunde zu Jesus. Der Gelähmte liegt ja nun fest auf der Matte, jemand muss ihn bringen. Heute haben wir eine bessere Medizin, aber es sind immer noch viele Menschen festgelegt. 300 Freunde auf Facebook und niemand zum Reden. 1000 Möglichkeiten für das Leben und keine Idee für die eigene Zukunft. Im sichersten Land, auf dem sichersten Kontinent der Erde, aber voller Angst. Bring sie zu Jesus. Bring sie zu Jesus und komm selbst gleich mit. Manchmal sagen Christen zu mir, weißt du, Andreas, reden ist nicht mein Ding. Ich lebe den Glauben. Jesus lebt ja nicht in mir. Das werden die Leute schon merken. Dann kommen sie schon. Da ist was dran. Darüber werden wir uns nächsten Sonntag nochmal unterhalten. Aber offen gesagt finde ich das auch ein bisschen überheblich. Glaubst du wirklich, dein Leben hat diese Ausstrahlungskraft? Und machst du auch die Erfahrung, dass das so ist? Glaubst du auch, dass nichts missverstanden werden kann von dem, was du lebst? Jesus musste reden. Und es wird auch bei uns nicht ganz ohne Worte gehen. Jesus hat von dem geredet, der ihn gesandt hat. Der Glaube kommt aus dem Hören, heißt es einmal im Neuen Testament. Stell dir vor, ein junger Mann sagt zu seiner Liebsten, zu seiner Angebeteten, hey, ich liebe dich über alles, ich bin so verliebt in dir, deshalb werde ich es niemandem sagen. Lass uns in Las Vegas heiraten, niemand soll das wissen. Etwas schräger Liebesbeweis, oder? Wenn du Jesus kennengelernt hast, dann deshalb, weil jemand in deinem Leben eine Leidenschaft gehabt hat in seinem Herzen. Eine Leidenschaft für Jesus, dass er dir von ihm erzählt hat, dass er dich eingeladen hat. Sonst wärst du gar nicht hier. Und ich kenne heute noch den Sonntagsschulonkel. Ich habe ihn noch vor Augen, was er erzählt hat. Und natürlich meine Eltern und manche, die daran beteiligt waren. Viertens, lass dich nicht durch Schwierigkeiten entmutigen. 4 Freunde mit Ausdauer. Jesus sagt, er sah den Glauben, welchen denn eigentlich? Den Glauben dieser Männer. Und dann hat er eingegriffen. Das ist theologisch extrem spannend, sehr herausfordernd. Er hat den Glauben dieser Freunde angeschaut und aufgrund dieses Glaubens hat er gewirkt, heißt es hier so. Lass dich nicht von Schwierigkeiten entmutigen. Es gibt manche verschlossene Tür. Was ist es, das sich davon abhält, Menschen zu Jesus zu bringen? Was ist es wirklich? Ich kann das ja nicht für dich beantworten. Diese 4 Freunde haben jedenfalls Zeit und Kraft investiert. Sie sind ein hohes Risiko eingegangen. Es hat sie im Übrigen die Reparatur eines Daches gekostet. Und in 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, Gott hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und das ist eine starke Überzeugung. Wir können in die Bibel schauen, es war immer wieder eine starke, gottgegebene Überzeugung, die Gottes Hand bewegt hat. Mit einer starken Überzeugung hat sich David in den Kampf mit Goliath gestürzt, um die Ehre Gottes zu verteidigen. Mit einer starken Überzeugung im Herzen ging Josua durch den Jordan in das verheißene Land. Eine starke Überzeugung hat diese 4 Männer angetrieben und sie zu Jesus gebracht. Und es geht weiter. Eine starke Überzeugung hat die Menschen vor über 50 Jahren dazu bewegt, eine im Krieg völlig ausgelöschte Gemeinde neu zu gründen und Jesus zu den Menschen zu bringen. Es ist eine starke Überzeugung, die die Gemeinde immer wieder in Bewegung gesetzt und neue Umbrüche gestürzt hat. Diese Gemeinde nimmt bis heute Krisen in Kauf, um ein Licht zu sein in dieser Stadt. Es ist eine starke Überzeugung von der Person, die dich vielleicht mal zu einem Gottesdienst eingeladen hat oder zu einem Alpha-Kurs. Eine starke Überzeugung, die unsere iranischen und afghanischen Geschwister bewegt, in die Heimat zu gehen und zu sagen, die sollen nicht so verloren sein, wie ich das vielleicht da mal war am Anfang. Wir können sagen, es ist Glaube. Glaube woran? Dass Gott seinen einzigen kostbaren Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat, damit wir ewig leben können. Und ewig heißt nicht nur weiter, 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 bis ich vor Langeweile sterbe, sondern ewig ist ein Leben mit Qualität. Dass Jesus bis zum Äußersten, bis ans Kreuz gegangen ist, damit wir leben können. Der Heilige Geist als Helfer, als Tröster, als Ermutiger, damit wir spüren, wo Gottes Herz schlägt. Denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen, lesen wir im 1. Timotheusbrief. Und dafür möchte ich beten.